Ja, ich grüße uns alle auch ganz herzlich. Und ja, es ist heute ein besonderer Gottesdienst. Dieser Gottesdienst ist ja gespickt mit Spontanität, mit Dingen, die der Herr führt, die der Herr lenkt. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Gott unser Leben ganz genau plant, dass er ganz genau weiß, was wir brauchen, wann wir es brauchen und dass er uns mit uns und mit der Gemeinde letztendlich seine Wege geht. Und auch heute haben wir schon vieles von ihm gehört und es ist sehr interessant. Ich bin total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe heute Morgen das Haus verlassen und dachte mir noch, okay, ist das, was ich zum Ende bringe, ist das wirklich angebracht? Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und als ich heute Morgen hier saß, dachte ich mir, alles klar. Ich mache das. Das hat Gott so gelenkt. Philipp hat uns vorhin zur Begrüßung einen Vers gelesen aus Jeremia. Und Jeremia war der Prophet, ja, auch Jesaja war es auch, der verheißen hat, dass das Volk Gottes letztendlich in die Gefangenschaft gehen muss. Und es ist so gewesen, dass das Volk, dass es im Volk ja fromme, gottesfürchtige Menschen gegeben hat, die den Herrn gesucht haben. Aber auch diese Menschen, sie sind verschleppt worden. Sie haben viel Unheil gesehen. Sie haben letztendlich die Bürde der Strafe des gesamten Volkes auch tragen müssen. Und dennoch hat Gott ihnen eine Verheißung mitgegeben, die wunderbar war. Und wir werden heute in dieser Botschaft von dieser Verheißung, wie sie sich erfüllt, letztendlich hören und wollen schauen, was Gott uns dadurch auch selber heute in unserer Zeit zu sagen hat. Wir lesen aus Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis Vers 5. Esra, das Buch Esra, genau, Vers, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Ich steige direkt ein. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Judäa ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Judäa ist. Und er baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen, mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh, sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Was wir hier eben gehört haben, das ist ein außerordentliches, ein erstaunliches Ereignis. Ein Riesenaufbruch eines Volkes. Ein Aufbruch, der sonderbar ist. Ein persischer König, ein Weltherrscher damals in der Zeit, wir haben es gelesen, Gott hat ihm alle Völker der Erde damals gegeben gehabt. Er war derjenige, der das Geschehen der einzelnen Völker wirklich regiert hat. Und diesem Mann offenbart sich Gott und sagt, du baust mir ein Tempel in Jerusalem. Lasst mein Volk ziehen. Lass es dorthin gehen und den Tempel wieder aufbauen. 70 Jahre lang lebten die Juden jetzt in diesem Reich schon und ja, plötzlich kommt diesem König der Gedanke, er könnte den Juden wieder, er könnte sie wieder zurückschicken, könnte ihnen wieder das Land geben was er ihn vorher, 70 Jahre oder Könige vor ihm, eingenommen hatten, wo sie verschleppt worden sind nach Babylon, dass er das alles wieder zurückdreht. Wenn man die Israeliten gefragt hätte, 20 oder 30 Jahre vorher, und denen gesagt hätte, wisst ihr was, in 20 Jahren oder in 30 Jahren, da kommt einer, der wird euch wieder zurückgehen lassen, da hätten die gesagt, Spinnerei, Quatsch, wie soll das gehen, wie soll das passieren, das wäre so ein gewaltiger Umbruch, ja, das wird nicht passieren, es wird uns doch hier keiner einfach wieder zurückschicken, die haben uns doch erst vor Jahren dort weggeholt aus unserer Heimat und jetzt wieder zurückgehen, nein, völlig unmöglich. Aber doch, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Es gibt einen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius, und ich möchte ihn gleich zitieren. Er schreibt davon, dass Kyros davon Kenntnis hatte, dass es diese Prophetien gab über ihn. Und er schreibt, ich zitiere, das hatte der König erfahren bei der Lesung des Buches der Weissagungen, welches Jesaja 210 Jahre früher geschrieben hatte. Dieser verkündigte nämlich, Gott habe ihm insgeheim offenbart, ich will, dass Kyros, den ich zum König über viele und große Völkerschaften gemacht habe, mein Volk in sein Heimatland zurücksende und meinen Tempel wieder aufrichte. So prophezeite Jesaja 140 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Als Kyros es gelesen hatte, das schreibt Josephus, bewunderte er Gottes Vorsehung und ward von regem Eifer erfüllt, diesjenige auszuführen, was geschrieben stand. Also Kyros selbst erfährt davon, dieser Weltherrscher, dass von ihm, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickte, geschrieben war, dass er einmal die Weltbühne betreten wird, dass er Macht haben wird in der damaligen Welt und dass auch er von Gott auserwählt ist, um das Volk wieder zurückzuführen. Ob das wirklich so haargenau so gewesen ist, wie es Josephus hier schreibt, das können wir jetzt heute vielleicht nicht mehr so sagen, aber es ist eine Geschichtsquelle. Es ist eine Quelle, die das bestätigt, was Gott in seinem Wort schon prophezeit hat. Und ich gehe doch davon aus, dass Kyros das auch irgendwie mitbekommen haben muss, dass er von sich liest. Er hatte auf jeden Fall damals, die Schriften waren verteilt. Es ist nicht so, dass nur das Volk Israel die heiligen Schriften hatte, sondern die sind letztendlich in der damaligen Welt auch schon umhergegangen. Und letztendlich schrieb Jeremia den Leuten in Babylon letztendlich auch, dass sie 70 Jahre dort bleiben sollten, dass sie sich dort häuslich machen sollten. Jeremia 29, Vers 10, dort heißt es, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Ich werde euch wieder zurückbringen. Gott hat es verheißen. Und er, der Kyros, er war Bestandteil dieser Verheißung. Gott wollte das so und es war seine erklärte Absicht, sein Volk nicht für immer aus diesem Land Israel zu verbannen. Interessant ist hierbei, dass er dieses Vorhaben nicht einer jüdischen Volksgruppe, irgendeiner Garde oder irgendwelchen revolutionistischen Gruppen anvertraute, sondern dass er dies einem heidnischen König, einem persischen König anvertraute. Kyros veranlasste das auch nicht aus Eigeninitiative, sondern weil Gott ihn dazu bewegte. Ja, Gott regiert die Welt. Er regiert das Geschehen dieser Welt. Er ist der wahre Herrscher und er erreicht auch sein Ziel. Wir leben heute auch in einer Zeit, die jetzt seit über einem Jahr voll Spannung ist. Auf einmal haben wir auf dem europäischen Kontinent wieder Krieg. Wir haben Krieg in einer vorher scheinbar sicheren Welt. Gott hat das auch zugelassen. Aber er setzt letztendlich die Herrscher ein und er setzt sie auch wieder ab. Gott hat die Macht, die Mächtigen auf unserer Erde zu bewegen. Daniel prophezeite, Daniel 2, 21, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. So war es und so wird es auch für immer bleiben. Niemand auf dieser Welt weiß wirklich, wie sich die Geschichte weiterentwickeln wird. Ob wir den Ukraine-Krieg jetzt nehmen, die Inflation, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Abschwung, Wohlstandsverlust in Deutschland, was auch immer, Gott weiß. Gott weiß, dass das passiert und er wird zur richtigen Zeit richtig handeln. Darauf können wir uns verlassen. Und er wird die Mächtigen gebrauchen, ob sie an ihn glauben oder nicht, spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Gott kommt zu seinem Ziel in dieser Welt. Und das sollte uns Christen eine Ermutigung sein. Man kann, ja, Angst bekommen, sich Sorgen machen um die Zukunft. Ja, können wir unsere Existenzen, die wir uns hier vielleicht auch aufgebaut haben, können wir die halten? Was passiert im nächsten Jahr, wenn diese ganzen Preisbremsen vielleicht fallen, etc. pp. Eines ist gewiss, Gott verliert nicht die Übersicht. Gott hat das Geschehen in seiner Hand, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, Gott ist es. Und er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und diesen mächtigen Gott, ja, dieser Gott, der macht sich diese Menschen, die viel zu sagen haben und die auch nicht nach ihm fragen. Und das sehen wir heute, wenn wir auf unsere Politiker schauen. Es gibt sehr, sehr wenige, die gottesfürchtig sind, ja, die nach Gott fragen. Aber auch heute hat Gott die Macht, sie letztendlich ja, wirklich sich dienstbar zu machen. Und dieser Gott, er ist unser Herr. Er ist dein und mein Herr. Er ist der Herr der Gemeinde. Jesus Christus. Paulus schreibt zu den Kolossern, Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus ist der Erste. Und wer ihm vertraut, der ist immer auf der besten Seite. Jesus ist der, auf den wir uns verlassen können. Er hat alles in seiner Hand. Und wer mit Jesus lebt, der kommt an sein Ziel, weil der Schöpfer Himmels und der Erde dafür sorgen wird, dass wir ans Ziel kommen. Er wacht über die Seinen. Nichts kann uns letztendlich vom Herrn trennen. Nichts kann uns dieser Gewissheit rauben, dass er sich zu uns hält. Sei es eine Wirtschaftskrise, sei es der Krieg, sei es Arbeitslosigkeit, Krankheit. Nichts kann uns das nehmen. In Römer 8, Vers 38 und 39 schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von diesen Zusagen Gottes, wenn Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist. Sonst bist du schutzlos. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du geborgen. Aber wenn wir Jesus nicht haben, ja, dann sind wir schutzlos. Aber wir haben auch heute noch die Möglichkeit, ihn anzunehmen. Du kannst auch heute noch zu ihm kommen. Kannst ihn in dein Leben aufnehmen. Kannst Buße tun, umkehren und ihn aufnehmen. Gott bewegt seine Nachfolger. Mein zweiter Punkt. Den Befehl zu geben, das ist eine Sache. Den Befehl zu befolgen, das ist eine andere Sache. Doch die Israeliten, viele von ihnen befolgten diesen Befehl. Vers 5 heißt es, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Ja, was im ersten Augenblick vielleicht selbstverständlich aussieht, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich sagte es bereits, die Israeliten, sie lebten bereits 70 Jahre im Babylonischen Reich. Und Jeremia selbst hatte sie auch aufgefordert, ja, sich niederzulassen, sich häuslich einzurichten. Ja, denn sie werden mindestens 70 Jahre dort bleiben. Er schrieb damals, baut Häuser, Jeremia 29, Vers 5 und 6, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern und euren Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Dort wurden Familien gegründet, da wurden Haushalte aufgestellt, dort wurden Kolonien, ganze Dörfer gegründet. Ja? Man richtete sich dort ein. Viele Menschen waren noch nie in dem Land ihrer Vorfahren gewesen. Die meisten waren nämlich in dieser Region groß geworden, sind dort geboren, dort aufgewachsen. Sie kennen diese alte Heimat nur aus Erzählungen. Die Aussicht, nun aus einem gut aufgebauten Umfeld nun auszuziehen, um dann letztendlich aus Trümmern wieder etwas Neues aufzubauen, das war nicht besonders reizvoll. So rein vom Verstand her. Peter hat uns da heute in die Kinderschicht erzählt, ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht, so sagt man das. Einen alten Menschen umzusiedeln, ihn umziehen zu lassen, aus der gewohnten Umgebung rauszuziehen, das macht man normalerweise nicht. Aber Gott mutet dies dieser alten Generation zu. Ja, den Männern um Daniel, ja, die die ganzen Könige miterlebt haben, die ja, am Reich, am Babylonischen Reich letztendlich oder auch am Hof des Königs gedient haben. Diese Männer und Frauen, Senioren, die werden aufbrechen und sie werden gehen. Unvorstellbar. Ja, es muss dort eine Sehnsucht, eine offensichtliche Sehnsucht gegeben haben, die so groß war, eine Sehnsucht nach dem verheißenen Land, nach Israel wieder zurückzuführen. Und Psalm 137, Vers 5 und 6, die bringen das zum Ausdruck. Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine rechte Hand. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Auch heute bewegt Gott die Juden auf der ganzen Welt dazu, nach Israel oder Jerusalem zurückzukehren. Ich habe mal geschaut, im Jahr 2022, laut Fokus Jerusalem, sind 59.000 Menschen nach Israel migriert. 47% der Einwanderer kamen dabei aus Russland und 25% aus der Ukraine. Natürlich, was dem Krieg geschuldet. Ja, aber es ist ein Effekt, ja, dass die jüdische Bevölkerung aus diesen Ländern durch dieses Ereignis letztendlich nach Israel gehen. Aber warum denn gerade Israel? Warum nicht Portugal? Warum nicht Spanien? Warum nicht Italien? Ich meine, da ist auch schön. Warum Israel? Warum dieses Land? Warum in ein Land ziehen, das ja auch heimgesucht ist von Terroranschlägen? Einer ja immer wieder Drohgebärde vom iranischen Volk. Warum Israel? Warum? Der Gazastreifen ist eine ständige Bedrohung. Als ich damals 2012, ich war noch verlobt mit Erika, als ich damals mit meinen Schwestern nach Israel geflogen bin, wir sind in einer Reisegruppe unterwegs gewesen, wir waren ständig am Schreiben, wie geht's dir, was macht ihr und so weiter, wie ist es dort vor Ort, eben, weil die Präsenz des Militärs, die ist allgegenwärtig gewesen, ist auch heute noch so. Ja? Dort laufen junge Leute mit 20 Jahren mit Maschinengewehren rum, ja? Weil man sich schützen muss. Ja? Das ganze Land ist auf Sicherheit, die eigene Sicherheit bedacht. Ja? Aber es gibt heute immer noch Menschen aus anderen Völkern, die es scheinbar dorthin zieht. Ja? Die Sehnsucht dieses Volkes, des jüdischen Volkes, die ist nicht rein logisch zu erklären oder praktisch oder mit der Vernunft. Dieses Verlangen, es sitzt viel tiefer im Herzen, ja, als im Kopf. Und so war das auch damals. Ja. Obwohl das Land in Trümmern lag, obwohl das nicht reizvoll war, dorthin zu gehen und alles wieder aufzubauen und diese Leiden beziehungsweise den Mangel auf einmal für mehrere Jahre in Kauf zu nehmen, bis man das alles erreicht hat, aufgebaut hat an Strukturen, auch an Landwirtschaft, dass es einem wieder gut geht, das wird Jahre dauern. Das geht nicht von einer Saison in die nächste. Es wird lange Zeit dauern. Das hat sie nicht abgeschreckt. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Sie waren bereit. Sie waren bereit, Bekanntes zu verlassen, und zwar für immer. Sie waren bereit, in eine ungewisse und auch unbequeme Zukunft zu investieren. Sie waren bereit, große Opfer zu bringen. Und warum? Weil Gott sie dazu bereit gemacht hatte. Und ich denke, das ist ein Schlüssel, weil Gott sie dazu bereit gemacht hatte. Gott macht uns bereit. Wie lässt sich dieser Text aus Esra auf die neutestamentliche Zeit, auf uns heute beziehen? Ja, wir sind nun heute nicht aufgefordert, aufzubrechen oder auszuwandern nach Jerusalem. Für uns gibt es einen neuen Tempel, der immer noch gebaut werden will. In Epheser 1, Vers 13, dort heißt es, Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir Gläubigen, wir haben auch Gottes Geist. Wir haben den Geist der Verheißung, der uns gegeben ist, der uns lenkt und der uns leitet. Und Vers 17 möchte ich lesen bis Vers 22. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja, wir sind dazu aufgefordert, Gemeinde Gottes zu sein. Wir sind aufgefordert, Gott in Christus zu dienen und ihm letztendlich Ehre zu bereiten. Er hat das Haupt, er hat Christus als Haupt gesetzt für seine Gemeinde. Und in Kapitel 2 heißt es, Epheser 2, dort heißt es ab Vers 19, so seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, es ist ein Geheimnis, wie Gott seine Gemeinde baut, wie er ruft, wie er das Leben der Gläubigen führt. Es ist ein Geheimnis. In Johannes 3, Vers 8, da lesen wir, da sagt Jesus zu Nikodemus: Der Wind, der weht, wie er will. Wir sehen ihn nicht. Ja? Aber, und genauso ist es auch mit einem Gläubigen, ja, der vom Geist geleitet ist. Ja? Und es ist nicht erklärbar, wie Gottes Geist uns Menschen lenkt, aber er tut das auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir haben natürlich im Wort Gottes ganz praktische, das möchte ich uns gleich auch noch lesen, ganz praktische Anweisungen, wie wir als Gläubige auch untereinander miteinander umgehen sollen. Aber wie der Geist uns lenkt und leitet, das ist ein Geheimnis. Das wirkt Gott auf ja, wunderbare Art und Weise, so wie er es für richtig hält. Er setzt uns die Gedanken, legt uns die Gedanken in den Sinn, dass wir zum Beispiel anderen helfen, ja, dass wir Hilfsbereitschaft leben, dass wir uns in Geduld mit den Menschen abgeben, die uns vielleicht Schwierigkeiten bereiten, die uns immer wieder aufs Neue in unserem Alltag Probleme machen, sei es auf der Arbeit, in der Familie, ja, wo auch immer Gott uns hineinstellt, dass wir geduldig sind, dass wir freundlich bleiben. Ja. Ganz praktische Anweisung hat Gott uns gegeben, wie wir uns als Gemeinde, als sein Tempel letztendlich verhalten sollen. Und ich lese uns dazu einen Text und dann möchte ich gemeinsam mit uns beten. Ich lese uns einen Text. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Denn wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahnt, der diene in der Ermahnung. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Wer vorsteht, der tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn du deinen Freund Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir stehen auf zum Gebet. Wer beten möchte, kann dies gerne tun. Ich schließe die Gemeinschaft dann ab.